90 Minuten FM.
Dann haben wir zum Beispiel einmal eine Spruchbar gemacht, wo oben gestanden ist, sechs Bier und was Chinas wie die Vienna Root Girls. Weißt du, von Austria Wien hat es mal so eine sexistische Choreo gegeben mit sechs Bier und Austria Wien mit so einer vollbusigen Frau, die was zwei Bierkrüge in der Hand hat.
Herzlich willkommen bei 90 Minuten FM. Mein Name ist Georg Sander und das ist die 25. Ausgabe des Fußballjournals. Fußball, Ficken, Feminismus. Diese Headline konnten die LeserInnen von 90minuten.at ab Ende Oktober bei uns auf der Homepage lesen. Der Slogan, den der eine oder andere vielleicht schon einmal auf einem T-Shirt im Stadion gesehen hat, teaserte die Ausstellung Fantastic Females Her Story an. Es geht um Frauen in der Fankultur, um ihre Leidenschaft zum Fußball, die unterschiedlichen Zugänge und die täglichen Kämpfe in allen verschiedenen Ebenen, die da geführt werden, um in der Männerdomäne Fußball einen Platz zu haben. 90 Minuten FM hat mit Ines aus dem Organisationsteam gesprochen. Sie erzählt, was es in der Ausstellung zu sehen gibt, wie sie Fan der alten Austria Salzburg wurde und sich dann in die Wiener noch einmal verliebt hat und welche Erfahrungen sie als Frau in der Szene gemacht hat. Viel Spaß bei meinem Gespräch mit Ines. Hallo Ines, schön, dass du bei uns im 90 Minuten FM Podcast bist. Hallo.
Hallo, zuerst mal danke für die Einladung. Ich freue mich voll, dass ich da bin.
Erzähl uns gleich vielleicht einmal, warum haben wir dich eingeladen?
Also, warum, dass ich da bin? Es geht um die Ausstellung Fantastic Females, die eh schon seit 11. Oktober durch Österreich tourt und also nach Innsbruck, Graz und vor Linz am Donnerstag am 7.11. die Eröffnung in Wien sein wird. Und über das möchte ich gern Ihnen heute erzählen.
Genau, es ist ja, wenn man so in ein Fußballstadion schaut, ist vielleicht bei großen Spielen auf den Familientribünen ist es Gott sei Dank so, dass das diverser wird, aber gerade dort, wo die Fantribünen sind, wenn man sich jetzt, glaube ich, durch diverse Fotodatenbanken durchgeht, sieht man hauptsächlich Männer, die da Radau machen. War das auch der Ausgangspunkt, einmal euch herzuzeigen als weibliche Fußballfans?
Ich glaube, der Ausgangspunkt, die Ausstellung, die geht lange zurück. Die Idee ist, glaube ich, 2008 irgendwie in der Schublade gelegen von FSI, Football Supporters Europe, das ist eine Fangewerkschaft. Und die Dani Wurps, die was damals irgendwie Vorsitzende war, hat sich schon Gedanken darüber gemacht, weil sie halt im Laufe ihrer Arbeit bei dem Netzwerk total viele Frauen kennengelernt hat, aber sie irgendwie gemerkt hat, die wären anders wahrgenommen wie die Männer. Oder müssen sie viel mehr dafür rechtfertigen, auch wenn sie jetzt im Verein Funktionen haben etc. und auch in Fanszenen in der ersten Reihe stehen zum Beispiel. Aber es wird einfach, wenn Interviewpartnerinnen, Partner gesucht werden, sind es dann primär Männer. Auf Fotos, wie du eben schon gesagt hast, sind primär Männer oben. Und sie hat das dann irgendwie gemeinsam mit vielen anderen dann umgesetzt und ein Konzept erarbeitet. Und dann ist eben zu dieser Ausstellung gekommen, eben genau zu zeigen, es gibt total viele Frauen im Fußball in unterschiedliche Positionen, Funktionen, aber auch um zu zeigen, okay, es gibt halt einfach auch nicht diese eine Frau, die zum Fußball geht, sondern einfach diese Geschlechterkonstruktionen, die was irgendwie, okay, Frauen gehen zum Fußball, weil sie irgendwie einen Freund kennenlernen wollen, einfach dann nicht haltbar sind, weil es genauso dann die Frau gibt, die was mit der Trommel in der ersten Reihe steht, aber genauso die Frau, was irgendwie Busfahrten organisiert und etc.
Das heißt, wenn ich die Ausstellung besuche, habe ich alle möglichen Funktionen eben Frauen in den letzten Jahrzehnten im Fußball tätig waren.
Also natürlich ist eine Selektion dabei, weil die Filmemacherinnen und Macher und die Projektorganisatorin natürlich irgendwie zu gewisse Vereine Kontakt gehabt haben und zu anderen vielleicht nicht. Und sie haben dann eh im Laufe der Zeit gemerkt, dass eigentlich notwendig wäre, bald eine zweite Ausstellung zu machen. Und die Ausstellung ist so aufgebaut, dass es am Anfang so einen statistischen Teil gibt, in welche Länder gehen, wie viele Frauen besuchen Spiele, seit wann gibt es dort eine offizielle Frauenliga. Teilweise gibt es da keine Statistiken, gewisse Länder in Russland zum Beispiel, aber auch in Deutschland gibt es teilweise auch noch keine Aufzeichnungen darüber. Dann gibt es einen kurzen historischen Teil, das was auch zum Beispiel von der Nicole Selmer bearbeitet worden ist, weil die hat das auch das Buch geschrieben, Watching the Boys Play, wo so eine Geschichte, also eine Geschichte zu Frauen, die was zum Fußball gehen, also auch von 1920 Geschichten drinnen sind mit Stadionordnungen, wo oben gestanden ist, bitte keine Hutnadel mitbringen, wo einfach ganz klar ersichtlich ist, da waren Frauen. Dann gibt es einen Teil, wie Frauen in die, also Frauen im Fußball, also weibliche Fans in die Medien dargestellt werden. Da wird sich natürlich viel auf WM- und EM-Spiele auch bezogen, wo man dann gewisse Bilder von Frauen sieht, die was auf der Tribüne im Bikini-Oberteil stehen und dann aus die Fans, genau, also so sehr logistisch teilweise und in ein gewisses Frauenbild wieder. Dann gibt es einen Teil zu Frauen und Gewalt, wie sie das verortet, genau. Und die, also die Videoporträts, die insgesamt 78, die sind in verschiedene Kategorien aufgebaut. Und zwar, es gibt eine Kategorie, das ist eigentlich die größte, da geht es um Football-Fans like you and me. Würde jetzt gar nicht sagen, die normalen Geschichten, sondern Frauen, die was jetzt schon unterschiedliche, also Vorreiterinnenrollen haben, aber zum Beispiel keine Funktion bei einem Verein haben, einfach so ins Stadion gehen etc. Alles Fahrerinnen, genau. Dann gibt es also der nächste Teil ist weibliche Ultras. Da ist zum Beispiel die Sabine von Ultras Rapid dabei, also von Österreich. Dann gibt es einen Teil von weibliche Fußball, also Gruppen. Genau, zum Beispiel da ist Trentin dabei, Gangster Girls. Dann gibt es Netzwerke, da gibt es also Frauennetzwerke, da gibt es also das deutsche Netzwerk Finn Frauen im Fußball, Ultras No Boys auch aus Deutschland und dann gibt es noch ein schwedisches Netzwerk, das was auch so ähnlich wie Frauen im Fußball Deutschland funktioniert, so schwedenweit, also Vernetzung von Personen, die also von Frauen, die was in Schweden zum Fußball gehen, von den diversen Vereinen. Und dann gibt es die nächste Kategorie, so Frauen in Führungspositionen, Führungsrollen. Da geht es dann um Frauen, die was irgendwie im Verein tätig sind, schon für den Fußball, also außerhalb machen, vielleicht auch so Fanrechtsarbeit in Rechtshilfegeschichten etc. drinnen sind. Und dann gibt es so diese, noch eine Kategorie, Ikonen. Da geht es dann um zum Beispiel um die Maria von Arsenal, die was, glaube ich, weiß nicht, wie lange schon zu Arsenal geht, 50 Jahre, die, glaube ich, in England die langjährigste Dauerkartenbesitzerin ist. Also die Geschichte geht halt von der Türkei, also es sind genauso Porträts von Türkei, Israel dabei, wie Spanien, Russland, England, Schottland, Norwegen, Schweden.
Okay. Genau. Und diese Porträts muss man sich ja nicht alle dort anschauen, Nein. Alle 78, sondern mit dem Ticket kann ich dann bei euch genau. Auf die Homepage gehen genau. Und dort mir das in Ruhe ansehen.
Genau, ne? Weil insgesamt wären die Videos ungefähr 9 Stunden. Es hat zwar bei einer Ausstellung in Deutschland eine Person gegeben, was sie das alles dort angesehen hat, aber nicht auf einmal, sondern in mehrere Etappen. Und es gibt dann eben ein Ticket zu kaufen, also gegen freie Spende. Die Ausstellung selbst ist eben gratis, also kostenlos. Aber dann kann man das Ticket erwerben und kann dann das zu Hause eben auch gemeinsam mit anderen Personen anschauen und auch 10-mal einsteigen und sich die Videos genau zu Hause anschauen.
Hast du ein persönliches Highlight in der gesamten Ausstellung?
Es gibt da noch, das habe ich jetzt vergessen, 3 Videos, also das eins aus dem Iran, dann eins von Portland Timbers und eins von der indonesischen Frauengruppe, die was irgendwie so 1000, also Ultragruppen, die was 1000 Mitglieder haben. Und das ist so voll beeindruckend. Also das ist echt ein großartiges Video und dieser Auftritt im Stadion, da steht er zu Recht dabei, irgendwie die würden echt so einige männliche Ultragruppen in Europa in den Schatten stellen.
Also die Indonesierinnen kenne ich nicht, die Portland Timbers haben irgendwie auch eine veritable Ultra-Geschichte genau. Und natürlich im Iran kennen wir das eher auch leider, dass das genau. Dort ein richtiger Kampf auf Biegen und Brechen ist, dass Frauen ins Stadion dürfen.
Genau. Aber das von Indonesien, das finde ich schon sehr. Ja, das gibt auch extrem viel Kraft, wenn man das sich anschaut und das ist unglaublich.
Vielleicht, wenn man so ganz kurz mal so deine persönliche Geschichte, du kommst von der Vienna, die ja grundsätzlich ähnlich wie der Wiener Sportclub, wie vielleicht auch Tennis Borussia Berlin oder FC St. Pauli grundsätzlich Vereine sind, die viel auch in der Fanarbeit in die Richtung, sagen wir mal, ich mag das nicht immer negativ formulieren, wo man halt gesellschaftliche Ideale hat, wie es halt so sein sollte und nicht, wie es oftmals ist. Wie waren deine persönlichen oder sind deine persönlichen Erfahrungen als weiblicher Fußballfan? Klingt komisch, aber ja.
Sehr unterschiedlich. Ich gehe zum Fußball, seitdem dass ich 6 bin. Und ich bin aber nicht mit der Wiener sozialisiert worden, weil, wie man vielleicht hört, nicht aus Wien bin, sondern aus Salzburg. Und ja, ich bin zu Austria Salzburg mitgenommen worden und war halt dann ab 92, ja, also erst vom Radio und dann habe ich irgendwann meinen Papa überredet, dann hat er mich ins Lehner Stadion mitgenommen und dann wollte ich, also ich wollte halt immer wieder dorthin gehen. Das war halt für mich ein Ort, wo ich mich halt austoben habe können, wo ich laut sein habe können, wo ich mich, egal wie laut das war, egal wie viel Bürotechnik das zu tun ist, egal wie viel Polizei ich gesehen habe, ich wollte da immer wieder hin, weil das einfach so ein ganzer, also spezieller Rahmen war, so ein Ausbruch aus dem Alltag.
Muss man vielleicht auch noch dazu sagen, so um Ende 80er, Anfang der 90er ist ja die Ultrakultur über Rapid und Austria Salzburg, ja, dem Vorgängerverein von Red Bull Salzburg, ja, je nach Lesart halt, nach Österreich gekommen. Wir haben ja sicherlich auch ein paar Zuhörer, die etwas jünger sind.
Wacker
auch, ja. Die hatten genau natürlich die Nähe.
Und
ja,
ich habe dort auch dann schon, also eben das verfolgt mit, das halt, da ist dann auf einmal ein Gruppentag gewesen, die was halt das ganze Spiel supportet hat. Das war halt vorher eigentlich nicht so. Und vor allem, wenn es halt dann mal nicht so gut gelaufen ist, dann haben die Leute gleich zum Pfeifen angefangen. Und bei dieser Gruppe, das war dann auch, mein Papa hat dann auch gesagt, irgendwie sind das andere Fans, weil damals man sich irgendwie noch nicht das so identifizieren hat können, was für Subkultur das jetzt ist. Oder, und weil die supporten die ganze Zeit durch. Egal, ob es jetzt 0-3 steht oder 5-0, es ist einfach egal, und die fahren zu jedem Spiel, die haben Fahnen, da ist irgendeiner davor, der was mit einem Megafon herumschreit. Also es war dann, man hat schon, also ich habe das schon so mitgekriegt, okay, da ist jetzt einfach eine andere Bewegung da, andere Stimmung auch im Stadion. Und ich habe das schon, ich wollt, für mich war es halt immer, boah, ich würde auch gerne so, ich würde immer eine kleine Fahne gehabt und ich habe damals mit 10, 11 gedacht, boah, ich würde auch gerne so eine große Fahne. Und eben dann, wie ich halt 14, 15 war, habe ich aber schon gemerkt, okay, irgendwie, dieser Raum, der was da ist, der ist nicht für mich. Also, dass ich jetzt einfach runtergehen könnte und sagen, hey, ich bin jetzt da und würde gern da mitmachen, sondern das waren halt nur Männer, junge Männer, teilweise wahrscheinlich eh mein Alter, aber für mich war das einfach ganz weit weg. Mhm. Obwohl, dass ich das schon sehr anziehend gefunden habe, vor allem Bürotechnik und da am Zaun oben hängen und genau. Und habe aber gemerkt, funktioniert nicht.
Ist das auch im Austausch, wenn ich kurz einhaken darf, auch mit Freundinnen, haben die ähnliche Erfahrungen gemacht, dass sie sagen, okay, irgendwann wird man halt 14, 15, 16, möchte dabei sein und dann, ja, werde ich aber aus der Kurve als junge Frau ein bisschen, vielleicht nicht aktiv ausgeschlossen, ja, aber nicht eingebunden, oder?
Ja, es gibt vor allem dann auch keine, also ja, ich glaube, das ist aber dann nicht nur in die Fanszenen so, sondern eben auch beim Spielen, das ist ja das Spannende, weil da hat man ja dann auch genau diesen Cut drinnen mit bis U14
oder U15
darf man mitspielen, eben auch am Land, wo es halt dann auch keine Strukturen gibt, wo man dann eigene Frauenteams, dann hat man auch Pech gehabt, entweder du gehst in die nächste weitere Stadt oder du spielst halt nicht mehr und genau. Und das ist ähnlich, also so, da wird dann einfach so der Raum, also wird geteilt und genau, also ich glaube schon. Und das ist, also ich habe viel, also eben, ich bin beim FIN-Netzwerk, das ist das Frauen im Fußball-Netzwerk, auch aktiv und die Erzählungen sind sehr ähnlich. Und ja, und vor allem, wenn es dann auch noch keine Frauen in der Szene gibt, also wenn irgendwie Frauen schon da waren, beziehungsweise die, was vielleicht schon eine Position gehabt haben, dann war es irgendwie leichter. Aber wenn da halt niemand war, dann...
Das heißt eigentlich eh so wie überall, wenn ich keine Vorbilder habe, dann genau, auch wieder den Bogen spannend jetzt zur Ausstellung, mhm, da sehe ich dann halt auch, wenn ich jetzt ein 15-jähriges Mädel bin, so hey, da gibt's ja was, genau, auch wenn ich es vielleicht im Fernsehen nicht sehe, wo ich dann nur halt nur die halbnackten Männer mit der Pyrotechnik-Fackel, genau, sehe, ne? Wie ist es dann weitergegangen? Wie bist du dann trotzdem im Fußball geblieben? Oder du und deine Bekannten?
Ja, beim Fußball geblieben, weil einfach diese 90 Minuten für mich, also das war immer schon so, ich bin da hingegangen und es hat mich einfach hypnotisiert und ich wollte einfach, es ist einfach wie ein Durchleben von einer Depression bis zu der größten Euphorie und das innerhalb von so kurzer Zeit und wenn dann auf einmal noch der Ausgleich in der 92. geschossen wird, du hast einfach diese Glückshormone und dann auch diese, natürlich dieses kollektive Feiern und diese Verbundenheit und diese ganzen Erinnerungen, was da geschaffen werden. Und das war, glaube ich, auch der Grund, warum dass ich dann dort geblieben, mhm, bin. Und dann bin ich aber irgendwann nicht mehr dort geblieben, weil was anderes passiert ist. Und das war dann eben, wie Red Bull quasi Austria Salzburg übernommen hat. Und das war auf einmal nicht mehr mein Verein.
Weder der eine noch der andere?
Der andere hat damals nicht existiert. Das war noch, also da haben die Fans quasi noch dafür gekämpft, so hey, wir wollen das, das und das. Es ist aber dann klar gewesen, das geht sich nicht aus. Und genau zu dem Zeitpunkt oder in dieser Phase von okay, die Austria lebt eigentlich nicht mehr so, bin ich dann nach Wien gezogen. Und für mich ist, also ich habe irrsinnigen Liebeskummer gehabt, ich war total traurig, dass ich gewusst habe, dass das, wie ich halt, also das als Kind und als Jugendliche erleben habe können, nicht mehr so geben wird für mich, weil es einfach weg war. Und habe halt dann, also Fußball war für mich dann einmal ein paar Jahre überhaupt nicht irgendwie relevant. Ich habe mich dann auch mit verschiedenen Mechanismen auseinandergesetzt und habe dann einmal so reflektiert, was halt Sexismus, Homophobie, Ausschluss von verschiedensten Personen ist. Und dann, ja, genau.
Dann kam die Wiener.
Dann kam die Wiener, 2009. Genau 10 Jahre war das heuer im Frühjahr. Ich habe vorher nämlich auf der Hohen Warte angerufen und gefragt, ob es eh noch Karten gibt, weil das war das letzte Heimspiel, also es war beim Aufstieg in die zweite Liga, das war mein erstes Spiel auf der Hohen Warte. Und über einen Freund, der hat gesagt, hey, du magst ja anscheinend Fußball, komm mal auf die Hohe Warte. Und dann bin ich da reingegangen in dieses Stadion und denke mir schon, boah, das ist voll schön da. Und dann war das irgendwie, da war richtig viel los, wir sind zwar weiter drüben gesessen. Und ich wollte aber dann schon zum Fanblock, weil ich mir gedacht habe, das kann es ja nicht sein, ich sitze jetzt da bei den Sitzern, es geht überhaupt nicht. Und auf einmal, ich weiß nicht, war es in der ersten oder in der zweiten Halbzeit, habe ich auf dieses Spielfeld geschaut und habe dieses Stadion gesehen und dann war es wieder da. Also ich habe mich wirklich dann nochmal ein zweites Mal verliebt und seitdem bin ich dort geblieben. Also und bin dann, glaube ich, ja, ich bin dann gleich nachher am Platz unten und habe Meister mitgefeiert und genau.
Ist das aus der Erfahrung, um es jetzt mal wieder in, also diese schöne Geschichte natürlich, in einen größeren Rahmen zu geben, ist das auch so eine Erfahrung, dass viele dann sagen, okay, ich bin jetzt vielleicht bei einem größeren, bekannteren Club, weil Austria Salzburg hat ja viele Fans gehabt, oder vielleicht bei Rapid, dass die dann sagen, okay, ich mag Fußball, ich mag diesen Verein, aber ich fühle mich dort aus den und den Gründen vielleicht nicht mehr so wohl, ich suche mir vielleicht einen Verein, wo es vielleicht eine kleine Fanszene gibt, wie bei der Admira, oder wo es halt eben so eine, ich tue mir da immer schwer mit dem Wording, eine aufgeklärte, wenn man das mit sehr viel komisch sagen kann, wie der Sportclub Vienna und so weiter und so fort.
Zu dem Zeitpunkt habe ich mich gar nicht so gewusst, ganz, also so viel von der Vienna Fanszene, ich habe nur gewusst, dass ein paar Leute halt hingehen, aber das war keine bewusste Entscheidung, sondern es war Zufall. Also ich wäre nicht zu Rapid gegangen, aber nicht wegen der Masse, sondern es geht nicht auch, wenn es mir bei Austria Salzburg war, zu Rapid oder zu Austria zu gehen. Das wäre mir nie in den Sinn gekommen, außer mal zu einem Spiel zu gehen und halt sich das anzuschauen, aber nicht als Fan, sondern als Zuschauerin. Und bei der Vienna war es dann schon sehr schnell irgendwie möglich, irgendwie sie einzubringen in der Fanszene. Da war dann nicht die Frage so, wie lange bist du jetzt schon da? Oder wieso bist du da? Oder was machst du überhaupt da? Sondern es war eigentlich sehr schnell möglich, da irgendwie mitzugestalten und irgendwie sie einzubringen. Weil die Fanszene nicht so groß war und zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch nicht so organisiert wie jetzt. Oder anders organisiert.
Und vielleicht, wenn wir noch einen Schritt zurück tun zu ich sage jetzt bewusst mal, euren Erfahrungen aus dem Organisationsteam und von Frauen im Großen und Ganzen im Fußball, mit denen du gesprochen hast, da gibt es ja immer so zwei verschiedene Schienen. Also da gibt es ja so diese liberal-feministische Schiene, so ich kann mich einfach durchsetzen. Das ist so etwas, was man manchmal auch von den zwei Präsidentinnen der Bundesliga liest, wenn sie darauf angesprochen werden. Wie sind die Erfahrungen? Es ist immer schwierig, wenn wir darüber reden, es ist ja unsere Gesellschaft jetzt nicht unbedingt unsexistisch, wenn man es von dem her sieht, also man braucht ja nur ins Internet gehen und Twitter aufmachen oder was auch immer. Hast du das Gefühl, dass das in Fankurven, abgesehen von diesem Zugang jetzt zum harten Kern einer großen Fanszene, weil da sind wir ja schon seit 20 Jahren ganz vorne, dass das im Fußball irgendwie oder in der Fankurve selbst nochmal Ärger ist, nochmal komprimierter oder nein, ist, ja, sind das dieselben Erfahrungen?
Ich glaube, es sind dieselben Mechanismen in der Gesellschaft. Also ich finde nicht, natürlich äußert sich es anders und natürlich ist die hegemonale Männlichkeit, die quasi gewisse Sachen bestimmt in der Gesellschaft, vielleicht der andere, wie in einer Subkultur Ultra oder in einer Fußballszene, aber so wie es halt dort eine hegemonale Männlichkeit gibt und gibt es halt dort auch eine. Und es sind dann eigentlich selbe Mechanismen, wie man sie dann unter Anführungszeichen wie man sie dann irgendwie durchsetzen kann oder wie man da quasi, dass man sich Raum schafft. Und ich habe, oder wir haben, glaube ich, die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, jetzt nicht nur bei der Vienna, sondern generell, dass so also Vernetzung total wichtig ist, nicht nur innerhalb von Vereinen, sondern auch über verschiedene Vereine, um sie auszutauschen und eben genau diese Erfahrungen, die was man ständig macht, oder sie zu besprechen und halt sie gegenseitig zu empowern. Und ich habe das gemerkt, ich war 2013 das erste Mal bei einem Fin-Treffen, Frauen im Fußballtreffen eben in Dachau. Und das hat für mich einfach so einen Raum aufgetan, weil ich das erste Mal gesehen habe in meinem Leben, boah, ich bin nicht allein, es gibt genauso voll wie andere verrückte Frauen, die was auch so fußballverrückt sind wie ich, und ich bin nicht so was Besonderes. Also ich habe einfach auch diese Besonderheit, weil du bist dann oft so in der Arbeit, wenn irgendwer fragt, ja, was machst du gerne, ja, geh zum Fußball, dann es ist immer gleich so, bist du Frau, gehst zum Fußball, und auf einmal war das dann so, es ist normalisierter worden. Und es hat dann auch für mich einfach so viele verschiedene Modelle gegeben, von einer Journalistin, die was über den Fußball schreibt, genauso wie die Fanprojekt-Mitarbeiterinnen, genauso wie, da ist dann eine neben mir gesessen bei dem ersten Treffen, ich kann mich erinnern, die halt irgendwie vom HSV den Vorsänger tätowiert gehabt, und ich habe das halt vorher noch nie gesehen, dass halt, also auch das, diese verschiedenste Zugänge. Weil das, entweder habe ich es selbst noch nicht wahrgenommen gehabt, oder es war einfach auch nicht da, oder beides, oder so.
Und jetzt kann man auch den Bogen wieder zurückspannen zur Ausstellung selber, da wird ja halt auch das alles vorgestellt, dass man das einfach auch einmal sieht, weil es ist ja eben, glaube ich, manchmal etwas schwierig. Wir haben vor ein paar Monaten mit dem Oliver Egger von der Stelle gegen Homophobie gesprochen, und der hat dann halt auch eher so gesagt, so, ja, man fühlt sich dann halt auch allein. Ich meine, das sind andere Sachen, aber die Fankurve ist halt meistens sehr männlich und da wird, was weiß ich, Lautzimmer und durchaus auch gewalttätige, homophobe, sexistische Gesänge, meistens auch mit im Großen und Ganzen Substanzmissbrauch. Also ich stelle mir das persönlich jetzt so als Mann gar nicht so lustig vor, wenn ich da in einer großen Runde stehe, alle sind so angesoffen oder haben irgendwas anderes genommen und da geht es halt so zu, und dann denkt mir, das ist auch gar nicht so einfach, aber ich glaube, wenn man merkt, okay, ich bin jetzt nicht die einzige Frau oder eine von drei Frauen, sondern wir sind 300.
Ja, genau. Also das ist egal, ob die 300, die müssen dann in dem Augenblick ja gar nicht da sein. In gewisse Augen, also das verleiht einem dann schon andere Stärke und das ist, glaube ich, aber das Wichtige an der Ausstellung den Ansatz, was ich glaube ja irgendwie habe, dass man nicht immer auf die schlechten Dinge hinweist oder nur auf die schlechten, wer hat jetzt schon wieder was Sexistisches gemacht, sondern selber irgendwie gute Sachen, also halt andere Sachen, denen entgegensetzt, wie wir haben bei der Vienna zum Beispiel die Sektion Menstruation. Das ist einfach so, hey, also ein bisschen Spiegel vorhalten, ein bisschen auf die Spitze treiben mit Sarkasmus und Ironie. Dann haben wir zum Beispiel einmal eine Spruchbank gemacht, wo oben gestanden ist Sex, Bier und Vaginas, wie die Vienna Root Girls. Weil von Austria Wien hat es mal so eine sexistische Choreo gegeben mit Sex, Bier, und Austria Wien mit so einer vollbusigen Frau, die was zwei Bierkrüge in der Hand hat. Und wir haben dann im Cup mal gegen sie gespielt vor ein paar Jahren, haben dann diese Spruchband gemacht. Wahrscheinlich haben sie es eh nicht gesehen, aber trotzdem. Und einfach sie den Raum quasi zu nehmen, der was ja da ist, aber halt nicht quasi anders zu nehmen. Nicht zu sagen, ihr bösen, bösen Sexisten, sondern einfach herzugehen und wie selbstverständlich. Also man darf, glaube ich, nicht lange fragen, sondern einfach mal schauen, was passiert. Und genau, es gibt ja auch, ich glaube, dass das halt auch mit dem total viel mit so Geschlechterkonstruktionen zusammenhängt, weil es wird ja Männer wieder viel zugeschrieben, sind gewalttätig und gewaltaffin und haben Bock, irgendwie Stress zu haben. Aber es gibt genügend Männer, die was sagen, hey, na danke, ich will das nicht. Ich habe keinen Bock auf das. Aber es gibt auch Frauen, die was sagen, hey, ich habe kein Problem damit. Aber Frauen werden halt dann eher so in diese, man muss die beschützen, mhm, und Männer müssen, obwohl das vielleicht Männer auch Angst haben. Ja. Und da sind wir dann auch wieder beim Thema Männlichkeit und auch wieder dann auch die Homophobie, und weil Sexismus und Homophobie sind ja im Fußball sehr miteinander verwoben.
Das stimmt, ja. Ihr habt das Thema auch aufgegriffen, zum Beispiel auf der Homepage findet sich auch diese Frage, die ja auch wahrscheinlich beantwortet wird, nämlich zum Beispiel, wie wurden und werden Frauen im Fußball in den Medien dargestellt, und stimmt das Gerücht, dass Frauen im Stadion zur Beruhigung beitragen und Gewalt verhindern, weil das ist ja eigentlich im Endeffekt genau diese Zuschreibung, genau, der sagt, die jungen Burschen sind alle deppert, und wenn dann aber jetzt 50% Frauen drinstehen, dann haben wir weniger Reibereien, was ja wahrscheinlich so überhaupt nicht stimmt.
Das glaube ich nicht. Also natürlich hängt das auch wieder von die Frau, also wenn jetzt Personen, die was eher so drauf sind wie ich, dann wird es jetzt auch vielleicht trotzdem Reibereien geben, oder? Diese männliche Grammatik oder diese männliche konstruierte Sachen, wenn man mit dem Fußball sozialisiert wird, dann ist das auch irgendwie da. Mhm. Und ich muss das dann auch immer wieder reflektieren, ob gewisse Sachen dann noch überhaupt okay sind.
Ja, ja.
Weil man sich halt dann auch durch dieses Kollektive sehr gern da auch mit reinziehen lässt.
Es ist, glaube ich, ein sehr schwieriger Spagat, weil auf der einen Seite sagt man immer, okay, man besucht jetzt nicht die Oper und applaudiert hin und wieder und dann geht man wieder nach Hause. Andererseits gibt es halt natürlich, wie jeder Fußballfan weiß, lustige Fanschans, die vielleicht 2019 eigentlich gar nicht mehr lustig sind.
Genau. Ne? Und das ist, glaube ich, schon ein Anspruch, der muss echt, also mir wichtig ist, dass ich kann diskriminierende oder menschenverachtende Gesänge, oder ich würde nicht bei einer Rassistik oder Choreo mitmachen wollen, oder da irgendwie in den Block stehen wollen, oder wenn irgendwie ein grausiges Spruchband hochgehalten wird. Das ist halt so für mich, okay, ich brauche das nicht, ich will das nicht und ich mag da auch nicht mitschreien. Und daher, ich glaube, es ist auch viel schöner, also ich denke, nicht nur bei der Vienna, weil dort haben wir ja im positiven Support, wo der, so wie auch beim Sportclub oder ein Gegner, Gegnerin nicht beschimpft wird, sondern vielleicht nur ironisch oder sarkastisch oder so, aber eben nicht diffamiert oder homophob etc. Beschimpft wird. Aber wenn man sich die Stadien anhört, wenn irgendwie also Gesänge für die Mannschaft sind oder für das Team, dann ist das doch so schön großartig. Und wenn dann diese anderen Gesänge sind, das ist eine ganz andere Stimmung auf einmal. Mhm. Und mir ist ehrlich gesagt die erste Stimmung viel lieber, wo ich einen eigenen Verein unterstütze, 90 Minuten lang dann keine Stimme mehr habe, wie wenn ich auf einen Schiri oder auf irgendeinen Spieler schimpfe.
Ja.
Und, aber das ist halt auch wieder, sagen wir wieder bei wir und die anderen und diese Abgrenzung. Also Fußball ist halt total spannend auf so vielen Ebenen, und ich habe auch gruppendynamisch, wo eben so also total viele verschiedene Mechanismen drinnen sind, die einfach unglaublich dynamisch sind und mir die oft gar nicht so bewusst wahrnimmt, sondern eben subtil laufen.
Was, glaube ich, auch interessant ist jetzt, vor allem aus dem Blickwinkel, da muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht weiß, ob das jetzt so in der Form auch thematisiert wird, ist aber eben die Rolle der Frau im professionellen Fußball. Also wir erleben jetzt, gerade gestern, vorgestern haben sich die Matildas gegen den australischen Verband durchgesetzt, die Prämienangleichung zwischen Herren- und Frauen-Nationalteam. Wir erleben hier eine zunehmende Professionalisierung. Ich gehe davon aus, dass wir in ein paar Jahren auch in Österreich eine zumindest erste Bundesliga mit bezahltem Fußball haben, so wie es in Deutschland der Fall ist. Das ist wahrscheinlich, glaube ich, gerade wenn man jetzt so aus einer eher so ultraorientierten Szene kommt, die ja wahrscheinlich gewisse kapitalistische und Kommerztendenzen ablehnt, wahrscheinlich auch ein schwieriger Spagat, weil einerseits müsste ich ja sagen, ich fahre genauso gut die Wiener Mädels an wie die Wiener Burschen. Andererseits, dann kriegen die Geld und das kostet wieder. Und dann muss man natürlich auch wieder Schritte setzen, damit das Geld herkommt. Weil nur vom schönen Wetter werden wahrscheinlich die Profifußballerinnen auch ihre Rechnungen nicht bezahlen können, oder? Ist das ein großer Spagat, ein Thema, diese Entwicklung hin?
Also ich habe mich mit dem zum Beispiel noch gar nicht so beschäftigt, aber du hast schon recht, ja klar. Und vor allem will man, dass dann der Frauenfußball auch so durchkommerzialisiert wird wie der Männerfußball. Auf der anderen Seite, warum sollten Frauen nicht gut bezahlt werden oder gleich gut oder auch was Sponsoring betrifft oder sich Sponsoren dafür interessieren, weil es dann auch wieder von den Gehältern abhängig ist, ist halt dann echt sehr ein ambivalentes Gefühl dazu. Genauso geht es mir heute, also ich war glaube ich noch nie beim Nationalteam-Spiel und wie dann vor 2 Jahren war glaube ich die EM, die Frauen-EM, wo Österreich so gut war und für mich war das dann total schwierig, da in das Spiel anzuschauen, weil, und dann, weil das dann auch gleich wieder mit so Nationalismus und etc., das ist dann auch, obwohl dass ich mich voll gefreut habe und das glaube ich schon eine Veränderung auch beitragen hat. Das, also ich habe da nur so eine kleine Beobachtung. Ich weiß nicht, ob es unmittelbar mit dem Erfolg von der Frau, also vom Frauenteam zusammengekommen ist, aber kurz drauf habe ich dann an einem Sonntagnachmittag, da bin ich durch Wien gefahren, ich glaube wahrscheinlich waren es die Väter, mit ihren Töchtern, mit einem Fußball auf einem Blau, also halt zu einem Käfig kicken gesehen. Und das war, ich glaube, das hat man vor 20 Jahren vielleicht noch nicht gesehen. Also ich glaube schon, dass da eine Veränderung da ist und die Kommerzialisierung oder auch dann das Marketing teilweise vor WM, EM, Großveranstaltungen ist, ja, mit Playboy und also
den typischen Klickstrecken, das sind die heißesten Freundinnen der Superstars und so.
Ja, oder die heißesten Spielerinnen.
Ja. Stimmt, ja.
Wer kriegt dann wieder die Werbeverträge? Wie muss dann wer ausschauen? Das ist hat dann halt auch wieder viel eigentlich mit einem Frauenbild zu tun, wieder mit Sexismus und genau.
Und da würde ich noch gerne hin abschließen, natürlich, wenn ich eine Ausstellung mache, die sich jetzt in dem Fall in einer, glaube ich, Nische dann doch beschäftigt und ich propagiere das, ich stelle mich hin und schaue, dass da die Leute hinkommen, die sich mit dem Thema befassen, dann hat das natürlich eben auch so einen gesellschaftlichen Aspekt. Also ich erinnere mich noch als Kind zurück, ich bin ein 85er Jahrgang, da war ich noch sehr klein, aber da waren jetzt Affenlaute, wenn ein Schwarzer übers Feld gelaufen ist. Vollkommen Usus, jetzt in den letzten 10 Jahren, glaube ich, einmal bei Union Gurten im Cup einmal, dass das passiert ist. Das heißt, es tut sich einiges. Ich nehme an, gerade so diese Rolle als Frau in dieser Männerdomäne und in der Subnische, Fankurve, noch mehr Männerdomäne, seid ihr euch wahrscheinlich als Fußballfans, als Organisatorinnen des Ganzen auch bewusst, dass das Ganze wahrscheinlich schon über den Fußball hinaus auch einen Effekt hat. Also auch gesellschaftspolitisch relevant ist, oder?
Ja, klar, weil vor allem dieses Raum nehmen oder das sichtbar werden und aufzuzeigen, hey, wir sind da und wir lassen uns das auch also nicht gefallen, wir machen das auch öffentlich. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig, um auch zu sagen, dass es halt eben viel mehr gibt. Und genau, also das ist halt oft so diesen Bogen zu spannen, das ist sehr wichtig, aber viele Leute sind vielleicht eben feministisch, aber interessieren sich nicht für den Fußball und andere interessieren sich für den Fußball, aber sind nicht feministisch. Und daher ist halt dann die Ausstellung, ich habe das dann auch gemerkt, ist halt dann eine spezielle Zielgruppe. Und dann drüber, also es geht dann auf der einen Seite die Fußballfans zu erreichen, die vielleicht weniger mit so Themen zu tun haben, aber weil es wichtig ist, also ich finde es halt viel wichtig, Personen, was das Thema betrifft, zu sensibilisieren und einfach zu sagen, hey, da gibt es viel mehr. Und auf der anderen Seite aber die eine Seite, die feministische, die was dann sagt, ja, der Fußball kann ja gar nicht feministisch sein, weil er so männlich ist und so patriarchal. Also das gibt es genauso. Ich habe dann oft Diskussionen, sowohl mit der einen wie mit der anderen Seite. Für die anderen ist es zu politisch, für die Fußball, also die, was jetzt mit Politik wenig oder mit der Art von Politik weniger Mut haben. Und für die Personen, die was halt dann feministisch oder ja sind, ist das dann oft zu wenig. Also das ist zu wenig.
Ja.
Das ist total spannend und ich halte dann so in der Mitte und denke mir, nein, das geht sich beides aus. Und würde ich jetzt Tennis spielen, dann würde ich mich bei den Tennisverein einbringen und wäre mir wichtig, dass gewisse Dinge gibt und dass man eben nicht, also was Homophobie, Sexismus oder Strukturen betrifft, gibt. Also das ist halt auch mein Anspruch. So.
Mhm. Genau. Ja, ich glaube nicht dran, dass jetzt ein Stadion grundsätzlich so eins zu eins umlegbar ist auf die Gesamtbevölkerung, aber ich glaube, dass viele Sachen, die eben möglicherweise, wenn man sagt Homophobie, wenn man sagt auch teilweise Antisemitismus und Sexismus, dass das einfach dann irgendwie sogar noch so wie durch einen Katalysator durchläuft, dass man es dann irgendwie noch mehr spürt, weil wenn die Kurve dann, nicht dass alle Kurven böse sind und das jeder macht, aber wenn dort halt einmal 50, 60 Hanseln sind, die halt vielleicht betrunken sind und sich jetzt einbilden, sie müssen jetzt diesen oder jenen Chant singen, kennt eh jeder jeden, ja, und weiß, welche die okay sind, das macht man dann vielleicht außerhalb des Stadions nicht mehr.
Ja, genau. Ne?
Aber im Stadion ist es halt noch da, das heißt, es ist noch da, das heißt, ich muss es mehr zeigen, das heißt, der Fußball eignet sich ja auch dafür.
Ja, er eignet sich aber auch für gute Sachen,
weil
ich mir an ein Derby zwischen Sportclub und Vienna erinnere, in Dornbach, wo quasi wir gemeinsam, also Vienna Sportclub, zum Thema gegen Homophobie ein Choreo gemacht haben, um eben auch auf die Gründung vom Verein Fußballfans gegen Homophobie hinzuweisen, das war glaube ich 2015, aber da hat dann fast niemand darüber berichtet. Also, aber wenn es dann Ausschreitungen gegeben hätte, oder, dann wäre wahrscheinlich mehr in die Medien gestanden. Mhm. Und das finde ich jetzt zum Beispiel bei dem Thema auch spannend, wenn es jetzt irgendwie um XY, also Fans von XY hat das und das gegeben, dann wird das irgendwie auf und ab diskutiert und etc. Aber die positiven Sachen wären dann eher einmal, okay, mit unseren Medien, Landschaft ist wieder was anderes, aber generell, das finde ich dann immer sehr spannend, dass halt das nicht berichtet wird. Oder es gibt auch von voll vielen Ultragruppen oder generell Fanszenen total viel Spendenaktionen. Jedes Jahr, nicht nur einmal, sondern öfters oder also gegenseitig total viel Soli-Geschichten, wo irgendwo wer, ich habe das jetzt vor kurzem mitgekriegt, weil ich beim Fanprojekt Karlsruhe Praktikum gemacht habe, dass eine Person vom Sturm Graz ist gestorben und da war dann im Sonderzug noch zu 1860 ist da wer mit Spendenboxen durchgegangen und die haben dann keine Ahnung wie viel 1.000 Euro zusammengebracht und das innerhalb von ein paar Tagen, also dieser Zusammenhalt dann über die Szenen hinweg, das ist dann auch sehr faszinierend, aber von dem berichtet halt dann niemand. Das ist was sehr schade ist. Sondern es passt halt besser zu Fußball, Gewalttäter, Chaoten.
Und da eignet sich eben, um zum Schluss zu kommen, genauso auch eine Ausstellung, um das halt in den Vordergrund zu geben. Und ich glaube, das ist auch eine schöne Message, dass man einfach versucht, auch diese guten Aktionen, die da passieren, in den Vordergrund zu stellen.
Gut. Ich auch. Danke.
Dankeschön. Alle Infos zur Ausstellung gibt es natürlich bei uns auf der Homepage hier in der Beschreibung. Ich wünsche ein schönes Fußballwochenende. Auf Wiederhören!
90 Minuten FM.